Deutschlandfunk Doku.
Bin ich der, der ich sein will?
Der Schriftsteller Jonathan Safran Foer. Feature von Simon Hamm.
Ein Townhouse in Brooklyn. Zwei große, ineinander übergehende, lichtdurchflutete Zimmer. Riesige, abstrakte Gemälde. Bücherwände. Ein Klavier. Meerschweinchen quieken. Wichtigstes Accessoire, der rote Sessel.
Er liebte den gemütlichen Big Red Chair mit Kordbezug, auf dem er während der letzten 12 Jahre fast alle Bücher gelesen hatte. Hatte dieses Möbelstück nicht etwas in sich aufgenommen? Eigenschaften, die über die Sesselhaftigkeit hinausgingen? War der Schweißfleck auf der Rückenlehne das einzige Überbleibsel der vielen Leseerfahrungen? Was war in den Lehnen gefangen? Ich habe fast das ganze Buch in einem roten Sessel geschrieben. Bis vor kurzem saß ich in diesem Zimmer in einer Ecke. Wenn ich nicht weiterkam, habe ich den Sessel genommen und in einen anderen Raum vor ein anderes Fenster gestellt. Ich habe fast das ganze Buch in diesem Haus geschrieben.
Jonathan Safran Foer, 40 Jahre alt, sieht jünger aus. Braune Locken, runde Nickelbrille, kariertes Hemd, Jeans, Birkenstocks. In seinem roten Sessel hatte er zunächst an einer Fernsehshow über eine jüdische Familie für den Kabelsender HBO gearbeitet. Ben Stiller sollte die Hauptrolle spielen. Jacob Blach ist das Alter Ego von Jonathan Safran Foer in Here I Am.
Die Show begann mit dem Beginn des Schreibens dieser Show. Niemand hatte sich hartnäckiger darum bemüht, eine Show zu schreiben. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte Jacob seiner Seele das Rückgrat gebrochen und Kohle in die Esse geschaufelt. Die Akteure der Show waren die Akteure in Jacobs Leben. Eine unglückliche Ehefrau, die nicht so bezeichnet werden wollte. 3 Söhne, einer auf der Schwelle zur Mündigkeit, einer auf der Schwelle zu extremer Gehemmtheit, einer auf der Schwelle zum eigenständigen Denken. Ein angsterfüllter, fremdenfeindlicher Vater. Eine in aller Stille flechtende und entflechtende Mutter. Ein depressiver Großvater. Sollte Jacob dieses Projekt eines Tages anderen zugänglich machen und die Frage beantworten müssen, wie autobiografisch das Stück war, dann würde er sagen, das ist nicht mein Leben, aber das bin ich. Und sollte jemand fragen, wie autobiografisch sein Leben war, dann würde er antworten, das ist mein Leben, aber das bin nicht ich.
I worked on it for about 2 years and it was ready to go. They had actors and we were going to go into production.
Ich habe 2 Jahre daran gearbeitet. Die Show war fertig geschrieben. Wir hatten Schauspieler und waren dabei zu produzieren. Und ich hatte eine Krise. Eine gute Krise, in der ich mich gefragt habe, will ich das eigentlich? Ist das Leben, das ich führen möchte? Und ich stellte fest, das war es nicht. Nicht, weil ich Fernsehen nicht schätze. Fernsehen kann toll sein. Ich mochte die Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Aber es wäre nicht das richtige Leben für mich gewesen, jeden Tag zum Set zu gehen und mit anderen Leuten zusammen zu sein und nach Plan zu schreiben. Das ist ja wie ein Gewerbebetrieb. Es war einfach nicht das Richtige für mich. Und wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben sagte ich, ich möchte Schriftsteller sein.
Foers erstes Buch, Alles ist erleuchtet, erscheint 2002. Ein Amerikaner namens Jonathan Safran Foer fährt darin in einem klapprigen Auto mit einem großmäuligen Übersetzer und einem pupsenden Hund durch die Ukraine, um die Frau zu suchen, die seinem Großvater einst das Leben gerettet hat. Welterfolg. Zweites Buch, 2005. Extrem laut und unglaublich nah. Ein Roman über einen kleinen Jungen, dessen Vater beim Anschlag auf das World Trade Center ums Leben kam. Weiterer Welterfolg.
Wenn ich zurückschaue auf meine älteren Bücher, dann trage ich denselben Namen wie der Autor und auch sonst habe ich mehr gemeinsam mit ihm als irgendjemand sonst. Aber sie sind mir sehr fremd. Ich bin froh, dass ich sie geschrieben habe, aber ich bin nicht mehr die Person, die die Fragen dessen beantworten kann, der die Bücher geschrieben hat. Ich weiß, dass mir das genauso mit dem Buch gehen wird, das ich jetzt schreibe. Denn ich werde mich verändern und in 10 Jahren oder so sagen, ich bin froh, dass ich Hier bin ich geschrieben habe. Aber ich bin das nicht mehr. Zumindest hoffe ich das. Veränderung ist gut.
I'm glad he wrote Here I Am, but that's not me anymore. I hope that's the case. Change is good.
Jonathan Safran Foer hat 11 Jahre an seinem jüngsten Roman gearbeitet. Here I Am. Hier bin ich. Hebräisch Hineni.
I feel that this book is much stronger than my previous books.
Hier bin ich ist so viel stärker als meine vorhergehenden Bücher. Ich schäme mich dieser Bücher nicht. Nein, im Gegenteil, ich mag sie sehr. Aber bei diesem Roman habe ich so viel mehr erfahren. Über das Schreiben und wichtiger noch über das, was ich wertschätze. Und vielleicht sogar für wen ich schreibe. Wenn du jung bist, möchtest du von der ganzen Welt geschätzt werden. Das will jeder junge Mensch. Junge Menschen sind noch auf der Suche. Das zeigt sich in dem, was sie machen, mit wem sie zusammen sind. Und dann wird man älter und weniger unsicher. Man macht sich nicht mehr so viele Gedanken darüber, was andere über einen denken. Man hat seine eigenen Werte. Das verändert einen. Das hat mich verändert. Das hat verändert, wie ich schreibe. Das hat verändert, wie ich lebe.
Really changes you, changes how, it's changed me, change how I write, change how I live.
Washington DC. Hier leben 4 Generationen der Familie Blach. Sie sind tief verwurzelt im jüdischen Glauben. Jacob, Drehbuchautor, tauscht mit einer Regisseurin Sexts aus, pornografische SMS. Nachdenklich, versucht witzig zu sein. Julia, seine Frau, Architektin ohne Aufträge, hochbegabt, tragisch überlastet. Irv, sein Vater, schreibt einen extremistischen Blog, zornig. Isaac, sein Großvater, will nicht ins Altersheim, störrisch, depressiv. Sam, ältester seiner 3 Söhne, knapp 13, verbringt seine Zeit fast vollständig in der virtuellen Welt von Otherlife, wissbegierig, störrisch. Tamir, sein Cousin, vor kurzem angereist aus Israel, laut, großspurig. Argus, sein Hund, alt und inkontinent.
I've always written my books not with an existentialist end in mind.
Wenn ich meine Bücher schrieb, hatte ich nie ein existenzialistisches Ende im Kopf, sondern einen existenzialistischen Anfang. Da war immer eine kleine Stimme, die sagte, dies ist das letzte Buch, das du je schreiben wirst. Ich meine das nicht im Sinn von, ich werde sterben, nein. Und auch nicht in dem Sinn von, du wirst nie mehr ein anderes Buch schreiben, sondern im nüchternen und wahrhaftigen Sinne, dass ich ein anderer geworden bin. Deswegen kann die Person, die dieses Buch geschrieben hat, kein Buch mehr schreiben.
Jacob und Julia Blach leben in der Newark Street, Washington, D.C.
Jacob und Julia gehörten nicht zu den Menschen, die sich aus Prinzip gegen Konventionen stemmen, hätten aber nicht erwartet, jemals so konventionell zu werden. Sie kauften ein zweites Auto und eine zweite Autoversicherung, traten einem Fitnessstudio mit 20 Seiten Kursangebot bei, machten die Steuererklärung nicht mehr selbst, ließen hin und wieder eine Flasche Wein zurückgehen, kauften ein Haus mit Doppelwaschbecken und Gebäudeversicherung, verdoppelten die Menge ihrer Toilettenartikel, ließen für ihre Mülltonnen eine Umfassung aus Teakholz bauen, ersetzten ihren Herd durch ein schickeres Modell, bekamen ein Kind und schlossen eine Lebensversicherung ab, bestellten Vitamine aus Kalifornien und Matratzen aus Schweden und kauften Bio-Kleidung, deren Preis sich natürlich durch das häufige Tragen amortisierte. Es war Zeit für ein weiteres Kind, also bekamen sie ein zweites Kind. Sie überlegten, ob ein Teppich an Wert verlieren würde, wussten stets, was am besten war. Miele, Staubsauger, Vitamix, Mixer, Misono-Messer, Farbe von Farrow & Ball. Verputzten freudianische Mengen von Sushi und arbeiteten noch härter, um die Besten der Gegend bezahlen zu können, die sich um die Kinder kümmerten, während sie arbeiteten. Sie bekamen ein weiteres Kind.
In the moment that I'm writing a book, I want to take advantage of or live up to the responsibility of.
Wenn ich ein Buch schreibe, dann gibt es nichts anderes für mich. Deshalb schreibe ich reiche, manche würden sagen überreiche Bücher. Ich mag Bücher, die vollgestopft sind. Und gleichzeitig sind meine Bücher ein Ausdruck meiner tiefsten Sorgen.
Also I want it to be a kind of expression of my deepest concerns.
Einmal schrieb Jacob eine Zeile, die er für seine gelungenste überhaupt hielt. Er wollte sie Julia zeigen, nicht weil er stolz auf sich gewesen wäre, sondern um zu testen, ob er noch wie früher zu ihr durchdringen und sie zu einem Satz wie »Du bist mein Autor« veranlassen konnte. Er nahm die Seite mit in die Küche und legte sie umgedreht auf den Tresen. »Wie läuft's?« fragte sie. »Läuft schon«, sagte er auf genau jene Art, die er am meisten hasste. »Fortschritte?« »Ja, weiß aber nicht, ob es in die richtige Richtung geht.« »Gibt es eine richtige Richtung?« Er hätte gern gesagt, »Sag einfach, du bist mein Autor.«
I was thinking quite a bit about the differences between humans and animals and pets and owners.
Ich habe lange über die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren nachgedacht, Haustieren und ihren Besitzern. Was diese Beziehungen ausmacht, macht auch die Beziehung zwischen zwei Menschen aus.
But it's also true between two people.
Argus, der Hund, hob den Kopf und sah Jacob an. In seinem Blick lag keine Schicksalsergebenheit, keine Vergebung, kein Wissen darum, dass nicht mehr geschehen konnte als das, was geschehen war. So musste es sein, so sollte es sein. Ihre Beziehung beruhte nicht auf dem, was sie teilen konnten, sondern auf dem, was sie nicht teilen konnten. Zwischen zwei Geschöpfen, egal welcher Art, liegt eine unüberbrückbare, jeweils einzigartige Kluft, eine Freistatt, die andere nicht betreten können. Sie kann die Gestalt des Alleinseins annehmen. Sie kann die Gestalt der Liebe annehmen.
I think that's what, you know, characters in the book are constantly wrestling with.
Die Charaktere in dem Buch ringen unaufhörlich mit der Frage, was wichtig, was unwichtig ist. Anderswo gibt es einen gewaltigen Krieg, aber der ist eben weit fort. Mein Leben ist hier. Deshalb hat der Krieg dort hinten keine allzu große Bedeutung. Dennoch geraten sie in Schwierigkeiten, denn sie ordnen Dinge falsch ein. Sie sehen nicht das Große in den kleinen Dingen. Oberflächlich betrachtet kommen sich Jacob und Julia immer näher, aber die Entfernung voneinander wird immer größer. In der Vergangenheit hatten Berührungen sie immer gerettet. Egal wie groß der Ärger oder die Verletzung war, wie tief die Einsamkeit, schon eine sanfte Berührung im Vorübergehen erinnerte sie an ihre lange Gemeinsamkeit. Eine Hand auf dem Nacken, alles war wieder da. Ein Kopf auf der Schulter, Auffallen chemischer Substanzen, die Erinnerung an Liebe. Manchmal war es fast unmöglich, die Distanz zwischen ihren Körpern zu überbrücken, den anderen zu erreichen. Manchmal war es ganz unmöglich. Dieses Gefühl kannten beide sehr gut. In der Stille des dunklen Schlafzimmers, während sie beide zur Decke starrten. Wenn ich meine Finger öffnen könnte, würden sich auch die Finger meines Herzens öffnen. Aber ich schaffe es nicht. Ich möchte die Entfernung überbrücken. Ich möchte erreicht werden. Aber ich schaffe es nicht.
There are no two people who are like puzzle pieces.
Zwei Menschen sind nicht wie Puzzleteile. Immer sind da Distanzen oder Geheimnisse oder Brücken, die man nicht überqueren kann. Die Frage ist doch, sind diese Distanzen produktiv oder zerstörerisch? Wenn sie zerstörerisch sind, nehmen sie die Form von Schweigen an oder von Verbitterung oder Enttäuschung. Wenn sie produktiv sind, dann sind sie hilfreich. Das bedeutet, man will sie nicht ausfüllen, sondern man will sich in sie hineinbegeben. Abstand erzeugt Abstand. Aber wie konnte der Abstand entstehen? Was war der Grund? Es hatte weder Tätlichkeiten noch Grausamkeiten gegeben. Nicht einmal Gleichgültigkeit. Der Ursprung des Abstands war Nähe. Die Unfähigkeit, ein Schamgefühl zu überwinden, ausgelöst von tief verborgenen Bedürfnissen, die auf Erden keinen Platz mehr hatten.
Managing the business that is their life.
Ihre Angelegenheiten zu regeln, das ist ihr Leben. Und dann diese kleinen, stillen Missverständnisse. Du hast mich immer geküsst, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, und jetzt tust du es nicht mehr. Ich spreche nicht darüber, das wäre peinlich. Es ist eine Kleinigkeit, vergessen wir sie. Aber anstatt dir morgens auch eine Tasse Kaffee aufzubrühen, mache ich nur noch eine. Du kannst dir deine später machen. Es ist eine Kleinigkeit, ein ganz und gar unwichtiger Reflex. Aber es ist so, als ginge man einen Schritt zurück. Und diese kleinen Dinge essen die Beziehung auf. Das ist wie das Gleichnis vom Frosch, der gekocht wird. Wenn man die Temperatur im Kochtopf ganz leicht erhöht, merkt er das gar nicht. Und dann ist er tot. Das ist die Art von Verbrechen, die in Beziehungen begangen wird. Diese winzigen, winzigen Gesten.
2004 heiratet Ford die Schriftstellerin Nicole Kraus. 2010 Scheidung. Ford und seine Frau leben in verschiedenen Häusern nah beieinander. Die Kinder wechseln die Wohnungen.
Who cares? It's like, I'm very happy when I live the life I want to live.
Wen kümmert's? Ich bin sehr glücklich, wenn ich das Leben lebe, das ich lebe. Nicht das Leben, das man von mir erwartet, ein bestimmtes Rollenmodell. Ich verbringe nicht deswegen so viel Zeit mit den Kindern, weil ich denke, das ist richtig so, sondern weil ich es will. Das war nie ein Opfer oder ein Kompromiss. Das hat sich großartig angefühlt. Das war eine tolle Zeit. Die kriegst du nie zurück. Du kannst einen anderen Roman schreiben. Aber die Kinder sind nur einmal Kinder. Hätte man sie vor der Geburt ihrer Söhne aufgefordert, sich das Elterndasein auszumalen, dann hätten sie vielleicht gesagt, Vorlesen im Bett und das Kind baden und im Laufen den Sitz eines Fahrrads halten. Eltern erleben solche Momente der Wärme und Nähe, aber sie sind nicht die Regel. Diese besteht im Aufräumen. Der größte Teil des Familienlebens besteht nicht im Spenden und Empfangen von Liebe, hat auch keine tiefere Bedeutung, sondern ist Pflichterfüllung. Nicht in dem Sinne, Erfüllung zu finden, sondern in der Erfüllung dessen, was den Eltern zufällt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, wie andere Leute ihre Entscheidungen treffen oder wie ihr Familienleben ist. Das ist doch auch ein großer Luxus. Ich war erfolgreich mit meinen Büchern. Ich konnte mir Zeit für die Kinder nehmen. Nicht jeder kann das. Ich fühlte mich unglaublich produktiv. Ich bin sehr erfüllt. Nach dem Abendessen begingen sie ein Ritual, dessen Ursprung keiner mehr kannte und dessen Sinn niemand hinterfragte. Sie liefen mit geschlossenen Augen durch das Haus. Man durfte sprechen, herumalbern, lachen. Aber die Blindheit ließ jedes Mal alle verstummen. Sie lernten allmählich, die dunkle Stille zu ertragen und hielten es 10, später auch 20 Minuten aus. Am Ende versammelten sich alle am Küchentisch und schlugen zugleich die Augen auf. 2 Offenbarungen. Die Fremdheit eines Zuhauses, in dem die Kinder ihr ganzes Leben verbracht hatten, und die Fremdheit des Sehens. Am Neujahrstag und am jüdischen Neujahrstag inszenierte Jacob das Schauspiel der Messung aller 3 Kinder. Sie stellten sich mit dem Rücken in den Türrahmen, niemals auf Zehenspitzen, aber stets kerzengerade. Jacob malte einen Punkt über ihre Köpfe und zog dann einen 5 cm langen Strich. Daneben notierte er Initialen und Datum. Dieses Familienritual, wenn sie mit geschlossenen Augen im Haus herumlaufen. Wenn sie die Augen wieder öffnen, nehmen sie den Ort, an dem sie leben, auf einmal ganz anders wahr. Es ist schwer, das zu sehen, was man immer anschaut. Das ist wie der Türrahmen dort. Können Sie die Markierungen sehen, dort? Genau deshalb mache ich das.
I think somebody painted it over. No, that was only in the book.
No, this is real life.
We had that too.
Yeah. And you do that because
ich habe das gemacht, weil man seinen Kindern so nah ist. Man sieht sie jeden Tag und deshalb haben sie immer dieselbe Größe. Man sieht sie gar nicht mehr richtig. Und dann spricht dich auf der Straße jemand an und sagt, mein Gott, ist er groß geworden? Und ich antworte, nein, so war er immer. Und so ist das mit Jacob und Julia. Weil sie sich immer anschauen, sehen sie einander nicht mehr. Als ich schließlich umziehen musste, verharrte ich vor dieser Tür. Die Türrahmen waren das Einzige, was ich nicht loslassen konnte. Der Papa-Bär-Sessel mit Fußschemel war egal. Die Lampen und Kerzenhalter waren egal. Der blinde Botaniker, die gemeinsam gekaufte und Ben Shawn, einem meiner Helden, zugeschriebene, da unsignierte Zeichnung, war egal. Der melancholische Obstgarten war egal. Eines Nachmittags, Julia war unterwegs, löste ich den Türrahmen mit dem Schraubenzieher, schob ihn in den Subaru, ein Ende stieß gegen die Hecktür, das andere gegen die Windschutzscheibe, und fuhr das Dokument des Wachstums meiner Kinder zu einem neuen Haus. 2 Wochen später wurde der Türrahmen von einem Maler übergepinselt. Ich zog die Linien nach, soweit ich mich an sie erinnern konnte.
After Sam gives his bar mitzvah speech.
Nachdem Sam seine Bar Mitzvah-Rede gehalten hat, macht der Erzähler eine Bemerkung über Sams Anmut. Niemand anders aus der Familie ist so anmutig. Niemand weiß, was zu tun ist. Sam weiß es. Er verkörpert seine eigene Anmut. Sie rollten die Tora auf der Kücheninsel aus und Sam sang. Mit einer Anmut, wie sie kein Mitglied der Familie Bloch jemals an den Tag gelegt hatte. Der Anmut desjenigen, der zu 100% anwesend ist. Irv fehlte diese Anmut. Er wollte nicht weinen, hielt die Tränen zurück. Julia fehlte diese Anmut. Sie legte zu viel Wert auf Etikette, um sich ihrem Grundinstinkt folgend neben ihren Sohn zu stellen. Jacob fehlte diese Anmut. Er nahm genug Anteil, um sich zu fragen, was in den anderen vorging.
Every event in the book is not real. Yeah, but I wanted it to feel plausible.
Nichts, was in diesem Buch passiert, ist real. Aber ich wollte, dass es plausibel klingt. Ich wollte keine Magie und keine alternative Geschichtsschreibung. Ich wollte eine Straße entlanglaufen, der man trauen kann. Aber nicht, um eine riesige politische Diskussion anzufachen. Ich wollte vielmehr die wichtigen Fragen nach der Identität stellen. Anders hätte ich das nicht tun können. Israel. Die historische Heimat der Juden bedeutet wörtlich, der mit Gott ringt. Nicht der Gott preist oder der Gott liebt, nicht einmal der Gott gehorcht. Tatsächlich ist es das genaue Gegenteil von Gehorchen. Das Ringen ist nicht nur unser ewiger Zustand, sondern auch unsere Identität, unser Name.
Im Roman wird Israel von einem Erdbeben erschüttert. Die Klagemauer bricht zusammen. Die arabischen Nachbarstaaten greifen Israel an. Die Söhne Israels, verstreut in aller Welt, sollen zurückkommen, sollen kämpfen. Jakob wird gemustert.
Im Wartebereich hielten sich mehrere hundert Männer auf. Mehrere hundert jüdische Männer. Wir waren beschnittene Männer. Männer mit gemeinsamen genetischen Markern. Männer, die dieselben uralten Melodien summten. Wie oft war mir als Kind gesagt worden, dass es keine Rolle spiele, ob ich mich als jüdisch empfände oder nicht, weil die Deutschen mich sowieso als Juden sahen. In diesem Flughafen hörte ich wohl zum ersten Mal im Leben auf, mich zu fragen, ob ich jüdisch war. Nicht, weil ich eine Antwort gefunden hatte, sondern weil die Frage nicht mehr von Bedeutung war. Wir mussten einfache Formulare ausfüllen und wurden dann über Lautsprecher aufgefordert, im Gänsemarsch an einem Mann mittleren Alters vorbeizugehen, der einen Laborkittel trug. Er prüfte jeden Mann mit einem kurzen Blick und zeigte dann auf jeweils eine von circa 12 langen, grob nach Alter geordneten Schlangen. Die Parallele zur Selektion auf den Rampen der Konzentrationslager war so klar und eindeutig, dass sie kein Zufall sein konnte. Als ich die Spitze meiner Schlange erreichte, wurde ich von einer stämmigen, etwa 70-jährigen Frau aufgefordert, ihr gegenüber auf einem Plastikstuhl Platz zu nehmen. Sie nahm meine Papiere und begann, mehrere Formulare auszufüllen.
»Ata medaber Ivrit?«
fragte sie, ohne aufzublicken. »Bitte?«
»Lo medaber Ivrit«,
sagte sie und hakte ein Kästchen ab.
»Bitte?«
»Jude?«
»Klar.«
»Deklamieren Sie das Schma.«
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, gehören Sie einer jüdischen Gemeinde an? Adas Israel. Wie oft gehen Sie zum Gottesdienst? 2-mal im Jahr, jedes zweite Jahr. Zu welchen Anlässen? Rosh Hashanah und Yom Kippur. Irgendwelche Sprachen außer Englisch? Etwas Spanisch. Wird sich sicher als nützlich erweisen. Gesundheitliche Probleme? Nein. Kein Asthma? Hoher Blutdruck? Epilepsie? Ich habe ein paar Ekzeme im Nacken. Schon Kokosnussöl probiert? Fragte sie, sah mich aber immer noch nicht an. Nein. Sollten Sie mal versuchen. Militärische Ausbildung oder Erfahrung? Nein. Jemals eine Waffe abgefeuert? Ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Offenbar glaubte sie, die nächsten Fragen überspringen zu können, denn sie hakte ein paar Kästchen ab. Es ist lustig, als ich das Buch meinen ersten Lesern gab, Freunden, meinen Brüdern, meinem Lektor, sagten etliche, das ist wirklich jüdisch. Und ich sagte, wirklich? Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Diese Reaktion habe ich überhaupt nicht erwartet. Was die Frage, sind Sie religiös, betraf, so stand Jacob stets auf dem Schlauch. Er hatte nie nicht einer Synagoge angehört, nie nicht den Kaschrut entsprochen, nie nicht geplant, nicht einmal in Augenblicken tiefster Frustration über Israel oder seinen Vater oder das amerikanische Judentum oder Gott oder Gottes Abwesenheit, seine Kinder bis zu einem gewissen Grad mit jüdischer Bildung und jüdischen Riten vertraut zu machen. Aber Doppelverneinungen haben noch keine Religion am Leben erhalten. Ich dachte, es sei ein echtes Jonathan-Buch. Etwas, das sich sehr viel persönlicher anfühlte als alles, was ich je zuvor geschrieben habe. Nicht, weil es autobiografisch ist oder kathartisch oder therapeutisch. Das ist es wirklich, wirklich nicht. Jedenfalls nicht mehr als meine anderen Bücher. Die unwiederbringlich krummen Knie meines Großvaters. Daneben der Kuss, den seine Frau auf die nicht vorhandene Schramme seines Enkels drückte. Das Spiegelbild meines Vaters in einem mit schwarzem Tuch verhängten Spiegel. Daneben das Bild meiner einschlafenden Söhne im Rückspiegel. Daneben der Mensch, der niemals aufhören wird, diese Worte zu schreiben. Der sein Leben lang mit den Fäusten gegen die Tür seiner Synagoge trommelte und um Einlass flehte. Es ist ein Buch über Leute, die anderswo sind, nicht da, wo ihre Körper sind. Sam ist anderswo im Computerspiel Other Life. Julia ist anderswo bei den Häusern, die sie designt. Jacob ist anderswo bei seiner Affäre, bei der Fernsehshow, an der er schreibt. Irv ist anderswo bei seinen bombastischen Texten. Hier bin ich ist auch ein Buch über Menschen, die darum kämpfen, präsent zu sein, die ihren Weg zu sich, nach Hause finden wollen.
Sam, Jacobs Sohn, hält eine Rede zu seiner Bar Mitzwa.
Abraham wird von Gott geprüft wie folgt. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Die meisten vermuten, dass die Prüfung folgendermaßen aussieht. Gott fordert Abraham auf, seinen Sohn Isaak zu opfern. Ich denke aber, dass die Prüfung darin bestand, dass Gott ihn rief. Abraham sagt nicht, was willst du? Er sagt nicht, ja. Stattdessen antwortet er mit einer Feststellung, hier bin ich. Was auch immer Gott will oder braucht, Abraham ist ganz für ihn da, ohne Vorbehalte, Bedingungen, Einschränkungen oder das Bedürfnis nach Erklärungen. Dieses Wort, Hineni, hier bin ich, wird in der Geschichte noch einmal benutzt, und zwar auf dem dramatischen Höhepunkt. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott sagte, baute Abraham da selbst einen Altar und schichtete das Holz auf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, das er seinen Sohn schlachte. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest.
und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Abraham fragt nicht, was willst du? Er sagt, hier bin ich.
Ich
fühlte eine Nähe zu diesem Buch wie zu keinem anderen. Deshalb vermute ich, dass diese Nähe etwas mit dem Einfluss des Judaismus auf mein Leben, meine Identität zu tun hat.
Jonathan Safran Foers Heimatstadt, Washington. Derzeitiger Wohnort, Brooklyn, New York. Jacob Blachs Heimatstadt, Washington.
Brooklyn has something in common with D.C.
Brooklyn hat etwas gemeinsam mit Washington, D.C. D.C. ist eine sehr langsame Stadt. Es gibt ein Sprichwort, D.C. hat die Effizienz des Südens und die Gastfreundschaft des Nordens. Aber es ist eine tolle Stadt für Kinder. Es ist sehr grün, es gibt kleine Viertel. Ich bedauere, dass ich nicht mehr dort lebe. Ich mochte es sehr. Für jemanden zwischen 20 und 30 ist es nicht notwendigerweise der attraktivste Platz zum Leben. Für einen Vater, einen Schriftsteller, bietet es entschieden mehr Raum, auch im übertragenen Sinne, als New York je erlauben würde.
New York doesn't always allow for.
Jacob hatte nächtelang darüber debattiert, ob das idiotische New Yorker Poster, auf dem New York größer ist als alles andere, auf dieser oder jener Wand besser zur Geltung käme. Es gibt eine gewisse Konkurrentenhaftigkeit in New York. Das ist beschissen und kleinkariert. Jeder glaubt, dass ihm irgendetwas weggenommen wird. Deshalb will er das, von dem er glaubt, dass es ihm gehört, behalten und beschützen. Deshalb will er weiterkommen. Es ist schwer, in dieser harten Stadt zufrieden zu sein. Ich glaube, es ist sehr viel leichter, in D.C. zufrieden zu sein. Ist Israel die Heimat der Juden? Israel ist der jüdische Staat? Tamir setzte sich aufrecht hin. Das war nicht der Punkt meiner Argumentationskette, dem du widersprechen solltest. Irv schoss einen Blick auf Jacob ab. Natürlich ist Israel die Heimat der Juden. Hängt davon ab, was ihr unter Heimat versteht, sagte Jacob. Wenn die Heimat der Vorfahren gemeint ist, was meinst du damit? Ich meine die Gegend, aus der meine Familie stammt. Und die wäre? Galizien? Ja, aber zuvor. Meinst du Afrika? Irvs Stimme tropfte wie Sirup, wenn auch nicht so süß. Afrika, Jacob? Ist doch egal. Wir könnten die Heimat ebenso gut auf den Bäumen oder im Meer suchen. Manche entscheiden sich für Eden. Du wählst Israel, ich wähle Galizien.
Home can be a homeland, home can be a profession, home can be a relationship.
Heimat kann ein Heimatland sein. Heimat kann ein Beruf sein, eine Beziehung, die der Eltern zu ihren Kindern oder eine romantische Liebesgeschichte. Heimat kann eine Kultur sein oder eine Familie. Aber immer ist Heimat der Ort, von dem man sagen kann, hier bin ich.
Home can be a culture, home can be a familial unit, but home is the place where you can say, here I am.
Während meines ganzen Erwachsenenlebens hatte ich Bücher und Drehbücher geschrieben. Aber zum ersten Mal meinte ich, selbst darin aufzutreten, als werde der Maßstab meiner banalen Existenz, das Drama des Lebens, endlich dem Privileg gerecht, am Leben zu sein. Es hat damit zu tun, bereit zu sein, eine neue Identität anzunehmen. Jacob ist in jeder Situation ein anderer. Er ist widersprüchlich. Und zwar sowohl in dem, was er tut, als auch in dem, was er denkt und fühlt. Er ist gebrochen. Er ist keine ganzheitliche Person. Ganz am Ende des Buches gibt es eine Stelle, an der es heißt, für seine Kinder war er ein Vater, für seine Frau der Ehemann, er war Vater und Sohn. Aber für wen ist der Jacob? Ich glaube, ich bin bereit, bedeutet, er ist bereit, eine einzige Person zu sein. Und da brüllte er. Zum ersten Mal wurde er seiner Frau gegenüber laut. Dieser Schrei hatte sich in 16 Ehejahren in ihm aufgestaut. In 4 Lebensjahrzehnten, in 5 Jahrtausenden Menschheitsgeschichte. Ein Schrei, der sowohl gegen Julia als auch gegen alle anderen gerichtet war, ob lebend oder tot. Vor allem aber gegen ihn selbst. Er war seit Jahren irgendwo anders. Im Untergrund hinter einer 30 Zentimeter dicken Tür, hatte Zuflucht in inneren Monologen gesucht, auf die niemand, auch nicht er selbst, Zugriff hatte. Manchmal auch in Dialogen, die in der abgeschlossenen Schublade eingesperrt waren. Doch in diesem Moment war er ganz er selbst.
Well, you know, there's a book. It's actually about meditation or Eastern philosophy.
In einem Buch über Meditation, über östliche Philosophie, heißt es, wo immer du hingehst, da bist du. Bei vielem von dem, was wir als problematisch ansehen, ist das eigentliche Problem unsere Sichtweise. Und ich glaube, Jacob fängt an, das zu verstehen. Liebe ist kein positives Gefühl. Sie ist kein Segen und sie ist kein Fluch. Sie ist ein Segen, der ein Fluch ist und zugleich auch wieder nicht. Ohne Liebe stirbt man. Mit Liebe stirbt man auch. Nicht jeder Tod ist gleich.
Someone once asked George Harrison.
Jemand hat einmal George Harrison, den Beatle, und seine Frau gefragt, wie sie es geschafft hätten, zusammenzubleiben. Und sie sagte, weil wir uns nicht haben scheiden lassen. So albern das zunächst klingt, es ist etwas sehr Tiefes in dieser Antwort. Und das habe ich wiedergegeben in der Szene, als Jacob von Julia wissen will, was sie den Leuten denn erzähle, warum sie sich denn getrennt hätten. Erst sagt sie, ich sage ihnen, dass wir wirklich gute Freunde sind, gute Eltern. Er fragt, aber ist das nicht genau der Grund, aus dem Paare zusammenbleiben? Und dann sagt sie, dass es ihr schwerfällt, diese Frage zu beantworten. Die Wahrheit ist, wir sind geschieden, weil wir geschieden sind. Das ist keine Tautologie, kein Kreis. Manche Leute erlauben es sich, eine Wahl zu haben. Und wenn du die Wahl hast, dann wählst du. Julias unerschütterliche Ruhe im Umgang mit den Kindern erinnerte am Ende an Esels Geduld, während ihre Fähigkeit, ihrem Mann Leidenschaft zu vermitteln, auf das Niveau von Gedichten des Tages in SMS-Form schrumpfte. Jacobs Zaubertrick, Julia den BH auszuziehen, ohne die Hände zu benutzen, wurde durch die deprimierend beeindruckende Fingerfertigkeit ersetzt, mit der er ein Reisebett für Kinder auseinanderfaltete, während er es die Treppe hinauftrug. Julia konnte die Fingernägel Neugeborener mit den Zähnen stutzen, während des Stillens eine Lasagne zubereiten, Splitter schmerzlos ohne Pinzette entfernen, die Kinder um den Läusekamm betteln lassen und sie durch eine Massage des dritten Auges zum Einschlafen bringen. Wusste ihren Mann aber nicht mehr anzufassen. Jacob brachte den Kindern den Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe bei, wusste aber nicht mehr mit seiner Frau zu sprechen.
There's a huge amount of argument and a huge amount of talk.
Sie diskutieren unglaublich viel, reden sehr viel. Aber es gibt eben auch sehr viel, was nicht ausgesprochen, was unterdrückt wird. Es fällt ihnen schwer, über Emotionen zu sprechen, darüber, wie es sich anfühlt, unglücklich zu sein. Und manchmal ist das, was sie sagen, nur ein Ersatz für das, worüber sie wirklich reden wollen. Jacob benutzt Humor, wenn er unfähig ist, bestimmte Dinge auszusprechen, vor allem den Kindern gegenüber, manchmal auch Julia. Er erzählt Witze, schmutzige Witze, denn dann sagt er wenigstens etwas Einfühlsames. Auch wenn es nicht wirklich einfühlsam ist. Jacob ging zur Tür, blieb dort aber stehen. Willst du einen Witz hören? Nein. Erst schmutzig. Dann auf keinen Fall. Was ist der Unterschied zwischen einem Subaru und einer Erektion? Nein heißt nein. Im Ernst, was ist der Unterschied? Kein Interesse, im Ernst. Jacob beugte sich vor und flüsterte, ich habe keinen Subaru. Sam entfuhr ein schallendes Lachen, jener Art, die mit Schnauben und Speichelflug einhergeht. Jacob lachte, nicht über seinen Witz, sondern weil sein Sohn lachte. Sie lachten gemeinsam, herzhaft, hysterisch.
Jacob, it's easy to see his faults.
Es ist einfach, Jacobs Fehler zu sehen. Aber es gibt etwas, das wirklich gut an ihm ist. Er strengt sich an. Er möchte da sein. Er ist da. Er ist keine gedankenlose Person, die rücksichtslos handelt. Er ist kein Narzisst. Ich wollte ihn als eine gute Person darstellen, die Sympathie verdient und die eine Menge Fehler macht. Jacob und Julia hatten sich bemüht. Sie hatten Zeichen kreiert, im Beisein ihrer kleinen Kinder Wörter buchstabiert und sie kannten Codes. Doch die Sprache, die sie erschaffen hatten und weiter erschufen, machte die Welt nicht klarer, sondern kleiner. Ich bin nicht dein Ehemann. Wegen der SMS? Alles zerstört, nur weil er ein paar hundert Buchstaben aneinandergereiht hatte? Was hatte er erwartet? Was hatte er getan? Julia hatte recht. Es war kein Moment der Schwäche. Er überschritt während des Geplänkels die Grenze zum Sexuellen, kaufte sich ein neues Handy, setzte Wörter zusammen, wann immer er sie nicht gerade schrieb, stahl sich davon, um ihre Antworten zu lesen, sobald er sie erhielt. Er hatte Benji mehrmals vor den Fernseher gesetzt, um zu einer neuen SMS wichsen zu können. Warum?
There's the moment when he looks around the kitchen and he says to himself, I know I'll be in this kitchen again.
Es gibt da diesen Moment, als Jacob sich in der Küche umschaut und er sagt zu sich selbst, ich weiß, dass ich wieder in dieser Küche sein werde, aber es wird nicht dasselbe sein.
But I also know it will never be quite the same. And he just sort of absorbs all of the details.
Er vergegenwärtigt sich jedes Detail der Küche. Er setzt die Details wieder und wieder zusammen. Jacob hatte im Wachen mehr Stunden in der Küche verbracht als in jedem anderen Zimmer. Jacob wusste, dass er die Küche wiedersehen würde, egal was passierte. Trotzdem saugten seine Augen wie Schwämme alles in sich auf. Den blanken Griff der Snackschublade, die Fuge zwischen den Specksteinplatten, den Aufkleber unter dem Vorsprung der Kücheninsel, dessen Aufschrift Auszeichnung für besondere Tapferkeit lautete und den Max für das Ziehen jenes Zahns erhalten hatte, von dem niemand geahnt hatte, dass es der letzte sein würde, einen Aufkleber, den Argus und nur Argus viele Male am Tag sah, weil Jacob wusste, dass er eines Tages die letzten Tropfen dieser letzten Momente aus ihnen herausquetschen würde. Und diese Tropfen wären Tränen.
Even if you don't end up breaking up, something is broken.
Selbst wenn man sich dazu entscheidet, sich nicht zu trennen, da ist etwas zerbrochen. Einfach nur, weil man die Trennung in Erwägung gezogen hat, als Möglichkeit, als Wahl. Abraham hat Isaak nicht geopfert, aber etwas ist zerbrochen, denn Gott hat ihn darum gebeten. Auch keine Wahl zu haben, ist eine Wahl. Zu sagen, wie schlimm es auch immer werden wird, wie viel Arbeit es auch immer kosten wird, wie unfertig wir auch sein mögen, wir werden uns nicht trennen. Ich erinnerte mich an die Hochzeitsrede meiner Mutter. In Krankheit und in Krankheit. Das wünsche ich dir. Suche oder erwarte keine Wunder. Wunder gibt es nicht, nicht mehr. Und der Schmerz, der am quälendsten ist, kann nicht gelindert werden. Das einzige Heilmittel besteht darin, den Schmerz des anderen ernst zu nehmen und für ihn da zu sein. Wer wird meinen Schmerz ernst nehmen? Wer wird für mich da sein? Bin ich der, der ich sein will?
Der Schriftsteller Jonathan Safran Foer. Sie hörten ein Feature von Simon Hamm. Es sprachen Torben Kessler und die Autorin. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdig. Regie Claudia Katanek. Redaktion Tina Klopp und Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.